Ihr könnt das erste Buch Mose aufschlagen, ganz einfach zu finden. Erste Seite, nach dem Inhaltsverzeichnis, das werdet ihr nicht brauchen. Ich habe Outlines hier vorne, wenn die wer möchte. Immer. Auch toll für die, die neu da sind heute. Wir fangen im ersten Buch Mose an, ganz im Anfang. Also wir haben letzte Woche schon angefangen, aber wir sind noch immer im Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Hey, wenn du den Vers glauben kannst, dann kannst du alles andere glauben. Rest der Bibel kein Problem. Im Anfang schuf Gott. Oder wie uns Johannes sagt, im Anfang war Gott. Am Anfang war das Wort, und es war bei Gott und es war Gott. Er ist unser Anfang, er ist unser Ursprung. Und ich meine, diese Aussage, die provoziert viele Leute. Die Studenten in einer Klasse von Albert Einstein, die Albert Einstein unterrichtete, waren übereingekommen, es gibt keinen Gott. Und Professor Einstein hat sie dann gefragt, wie viel Wissen von all dem Wissen, das es in der Welt gibt, denkt ihr, vereint ihr auf euch als Klasse? Und die Studenten haben das diskutiert und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass sie 5% aller Erkenntnis auf sich vereinen würden. Und Einstein hat gedacht, das war ein bisschen hochgegriffen, aber dann hat er ihnen diese Frage gestellt: Denkt ihr, ist es möglich, dass Gott in den 95% existiert, die er nicht kennt? Ich möchte dir eine Frage stellen heute Morgen, eine Frage, die uns oft gestellt wird. Und ich denke mit Recht, das ist eine berechtigte Frage und wir sollten fähig sein, die vernünftig zu beantworten und mit Überzeugung zu beantworten. Wir sollten fähig sein zu sagen, hey, ich bin froh, dass du mich fragst. Und die Frage ist, warum glaubst du an Gott? Schon mal gehört? Sehr aktuell. Jeder von uns wird diese Frage beantworten müssen. Warum glaubst du an Gott? Was würdest du antworten? Ja? Das wäre eine von meinen zwei Antworten. Ich würde erstens sagen, das persönliche Zeugnis. Ich glaube an Gott, weil ich habe ihn erlebt, ich bin ihm begegnet. Und das ist eine mächtige Sache. Unser Zeugnis könnte es trainieren. Dass wir das weitergeben können, weitererzählen können, wie wir Gott begegnet sind und wie er unser Leben verändert hat. Jeder Christ soll fähig sein, das in 2-3 Minuten zusammenzufassen und auf den Punkt zu bringen, an den Mann, an die Frau zu bringen. Eine Antwort zu geben für die Hoffnung, die in uns ist, wie Petrus das sagt. Also eine Antwort und mein persönliches Zeugnis. Zweite Antwort, das Zeugnis der Schöpfung. In der Philosophie wird das teleologische Argument genannt für die Existenz Gottes. Müsst ihr euch nicht merken. Aber das Zeugnis der Schöpfung. Darüber haben wir uns das letzte Mal unterhalten. Ich möchte es kurz zusammenfassen heute zu Beginn. Wir haben uns letztes Mal darüber unterhalten, dass es in unserer Kultur im Wesentlichen zwei religiöse Erklärungsansätze gibt, die unsere Herkunft erklären. Das erste ist die atheistische, naturalistische Evolutionsreligion, also ein unpersönlicher, zufälliger Beginn von allem. Und ich meine, in dem Modell sind wir ziemlich bedeutungslos auch. Wir sind einfach ein sinnloses Zufallsprodukt. Zweite Antwort ist die biblische Antwort. Eigentlich die Antwort, auf der unsere Kultur aufgebaut ist, mit all den Menschenrechten und so weiter und so fort. Dem Wert, der Heiligkeit des menschlichen Lebens auf. Diese jüdisch-christliche Tradition, die biblische Antwort, die sagt, das Universum hatte einen persönlichen Beginn. Und das ist wunderbar. Keinen unpersönlichen, sondern persönlichen Beginn. Wir sind geplant, wir sind gewollt. Von einem genialen, wunderbaren, persönlichen Schöpfer. Und deswegen hat unser Leben auch unendlichen Sinn und unendlichen Wert. Und natürlich hat unser Leben dann was mit ihm zu tun, wenn er uns erschaffen hat und wir können ihn erleben und erfahren und wir wollen für ihn leben. Er ist eine Person. Und wenn wir Umfragen glauben können, sind die Deutschen so 50-50 zwischen diesen zwei Argumenten gespalten. Also ungefähr 50% der Deutschen würden sagen, ja, ich glaube an diese Evolutionstheorie, wie Darwin sie gelehrt hat. Und 50% würden sagen, ich glaube an einen Schöpfergott. Beide Aussagen oder ich nenne es Religionen, sind vorwissenschaftliche Aussagen eigentlich, philosophische Aussagen, eben religiöser Glaube, religiöse Antworten. Wir werden sie nie beweisen können in dem naturwissenschaftlichen Sinn. Die Naturwissenschaft beschränkt sich auf die Beobachtung von natürlich beobachtbaren Vorgängen im Universum. Und Gott oder das Übernatürliche ist keine Kategorie der Naturwissenschaft. Also der Schöpfer ist auch außerhalb und über der Schöpfung. Also wir können ihn gar nicht beobachten oder messen in dem Sinn. Du kannst jetzt sagen, ich habe hier ein Kilo Gott, wie viel hast du? Das geht nicht. Er ist Geist, er ist überirdisch. Deswegen können wir ihn auch nicht fassen in diesem Sinn. Ich meine, wenn du deinen Gott so erfassen kannst, dann hast du ihn selbst geschnitzt, okay? Unser Gott ist größer. Deswegen können die Naturwissenschaften auch überhaupt nichts dazu sagen, ob es Gott gibt oder ob es Gott nicht gibt. Ich meine, manchmal behaupten Naturwissenschaftler das und machen solche Aussagen, aber das ist ihre persönliche Glaubensüberzeugung, aber das ist nicht das Ergebnis ihrer Forschung. Per Definition kann die Naturwissenschaft nichts darüber sagen, ob Gott existiert oder nicht. Kann auch nicht letztendlich etwas über den Beginn von allem etwas aussagen. Kein Mensch war dabei beim Beginn dieses Universums. Keiner hat es beobachtet und keiner wird es je beobachten können. Das heißt, es beruht auf Glaube und es ist kein Widerspruch, Naturwissenschaftler zu sein und an Gott zu glauben. Atheisten und Gottgläubige können gleichermaßen Naturwissenschaft betreiben. Das Universum, die Fakten betrachten, die Schlussfolgerungen und die Deutungen werden vielleicht an der einen oder anderen Stelle unterschiedlich sein. Aber das ist okay, das hat wieder mit den Denkvoraussetzungen zu tun. Aber Menschen können dieselben Fakten beobachten und unterschiedliche Schlüsse ziehen. Also zum Beispiel der Kosmonaut Juri Gagarin, der erste Mensch im Weltraum, der war ein guter Kommunist und 1961 war das, nach seiner Rückkehr vom Weltraum hat er gesagt, ich war im Himmel und habe mich genau umgesehen und es gab keine Spur von Gott. Der Schriftsteller Justine Gardar lässt in einer Metapher einen Gehirnforscher antworten auf diese Aussage und er sagt da, und ich habe schon so viele kluge Gehirne operiert, aber ich habe nirgendwo auch nur einen einzigen Gedanken entdeckt. Aber das ist die eine Sichtweise. Gagarin hat die Welt beobachtet, den Weltraum und hat gesagt, ich sehe Gott nicht, deswegen gibt es keinen Gott. Ein anderer Astronaut würde vielleicht dasselbe beobachten, dieselben Fakten beobachten, die Erde und den Weltraum und sagen, wow, was für eine Ordnung, was für eine Schönheit, es muss Gott geben. Ich habe seinen Fingerabdruck gesehen. Und viele Naturwissenschaftler, berühmte Naturwissenschaftler, waren gläubige Menschen. Isaac Newton, Johannes Kepler, André Ampère, Max Planck, Albert Einstein und immer mehr heute eigentlich Naturwissenschaftler ziehen zumindest ein intelligentes Wesen als Beginn unseres Universums in Betracht, weil die Fakten einfach zu laut dafür sprechen und gegen eine zufällige Entstehung unseres Universums und des Lebens und einfach dieses ganzen komplexen, geordneten Universums, das scheint absurd zu sein, zu unglaublich. Also wir haben es eigentlich mit zwei Glaubensannahmen zu tun. Die Frage ist, welcher Glaube über den Anfang passt besser zu den beobachtbaren Fakten des Universums. Und wir haben uns letztes Mal darüber unterhalten, die Evolutionsreligion ist eigentlich eine ziemlich unglaubliche Geschichte. Aber heute in dieser postchristlichen Kultur, in der wir leben, wird es öfter mal passieren, dass Leute dich belächeln, wenn du sagst, ich glaube an Gott und besonders, dass Gott uns geschaffen hat. Ich glaube an Gott als Schöpfer, aber ich möchte heute Morgen sagen, du musst dich nicht schämen. Du bist in sehr guter Gesellschaft, von sehr berühmten Naturwissenschaftlern auch. Und Glaube an Gott ist nicht irgendwie naiv und ist nicht anti-intellektuell und unwissenschaftlich. Francis Schaeffer hat gesagt, es gibt zwei Arten von Glauben. Und er hat es beschrieben mit einem Beispiel von einem Wanderer. Einem Bergsteiger, der bergsteigt, logischerweise, berghochsteigt, hochwandert und der in so Nebel hineinkommt, wo er überhaupt nichts mehr sieht. Und ihr wisst, das ist total gefährlich, wenn du oben am Berg bist und du nichts mehr siehst. Auf jeden Fall, er ist in dieser Situation, er ist da im Felsen und er weiß nicht mehr, wo oben, wo unten ist und wie es weitergeht. Und in dieser Situation hört er eine Stimme, die zu ihm sagt, spring. Spring. 1 Meter unter dir ist so ein Felsvorsprung und da ist auch so eine kleine Höhle, da kannst du übernachten, da kannst du sicher sein. Spring. Das wäre eine Art zu glauben, einfach zu sagen, okay, ich glaube dem und ich mache so einen Sprung ins Ungewisse. Keine Ahnung, wer da spricht und Stimme aus dem Nichts. Das ist eine Art von Glauben. Das wäre ziemlich irrational. Ziemlich abgefahren, verrückt. Andere Art von Glaube wäre, was wäre, wenn die Stimme sagt, spring, und sie sagt, ich bin Bergführer schon seit 25 Jahren auf diesem Berg und ich kenne jeden Stein. Und dann beschreibt dir diese Stimme den Weg, den du bisher gegangen bist. Und sie sagt, als du losgelaufen bist, gell, da war hier ein Baum links und dann bist du um einen Stein herum und dann hat der Weg eine Kurve gemacht und dann ging steil bergauf und dann musst du so ein Stückchen rüberklettern, Felsvorsprung und so weiter. Und er beschreibt dir genau den Weg bis zu dem Punkt, wo du jetzt bist. Und er sagt dir, spring. Unter dir, 1 Meter, du kannst nicht sehen, aber 1 Meter unter dir ist dieser Felsvorsprung. Es ist immer noch ein Glaubensschritt zu springen. Aber es ist eine andere Qualität von Glaube. Es wäre vernünftig. Du hast einen Anhalt zu sagen, okay, das macht Sinn, dieser Stimme zu vertrauen. Und ich behaupte, der Glaube an die atheistische Evolutionsreligion ist von dieser ersten Art des Glaubens und ich bewundere jeden, der es glauben kann, dass dieses wunderbare, organisierte Universum und vor allem unser Leben, dass es durch Zufall entstanden ist. Wow, ich bewundere deinen Glauben, wenn du das glauben kannst. Und ich behaupte, der Glaube an einen Schöpfergott ist von dieser zweiten Art des Glaubens. Es ist immer noch Glaube und es ist nichts Schlechtes, aber es ist ein vernünftiger, rationaler Glaube. Ich behaupte, es stimmt viel besser mit den beobachtbaren Fakten überein in diesem Universum als die Evolutionsreligion. Wenn wir die Schöpfung betrachten, dann sehen wir seine Fingerabdrücke. Im Psalm 19 heißt es, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Die Schöpfung, das ist die allgemeine Offenbarung Gottes. Und im Römer 1, wir haben drüber gesprochen, wird uns klar gesagt, jeder Mensch kann erkennen, dass Gott existiert in seiner Schöpfung. Gott hat sich in seiner Schöpfung offenbart. Ja, wir können ihn nicht messen, wir können ihn nicht greifen in dem Sinn, aber wir können die Konsequenzen, das Ergebnis seines Handelns beobachten, seinen Fingerabdruck sozusagen sehen. Und wir sehen ein wunderbar geordnetes, fein abgestimmtes Universum und zwar vom ganz Großen, von der Galaxie bis ins ganz Kleine, bis ins Atom hinein, sehen wir eine absolute Ordnung mit Naturkonstanten und Naturgesetzen. Wo kommt es her? Zufällig? Nee, ist viel vernünftiger anzunehmen, wo ein Plan ist, war ein Planer, wo ein Konstrukt ist, war ein Konstrukteur, wo Ordnung ist, war ein Ordner. Die Natur auf sich allein gestellt tendiert von der Ordnung zur Unordnung, nicht umgekehrt. Entropie nennen das die Physiker. Aber ihr könnt es auch beobachten, zum Beispiel, wenn ihr mich besucht und in das Kinderzimmer schaut. Ganz natürlich tendiert es zum Chaos. Also wenn ich in das Kinderzimmer komme und da ist Ordnung, sage ich nicht, wow, was für ein Zufall. Nee, ich sage, wer hat Ordnung gemacht? Also wir schauen raus in die Schöpfung und die Schöpfung verkündet uns, es gibt einen Gott. Und wir können erkennen, er ist hochintelligent. Ich meine, er muss hochintelligent sein, mächtig sein, er ist weise, er ist kreativ, er ist genial. Er hat einen Sinn für Schönheit und das sind natürlich alles Eigenschaften von Persönlichkeit. Wir haben einen persönlichen Schöpfer. Und wir haben letztes Mal auch darüber gesprochen, wir können auch nach innen schauen, in unser Herz. Und wir entdecken, es gibt eine Seele. Aber wo kommt die her? Geist, nicht nur Materie. Und wir finden in unserem Herzen diese Sehnsucht nach Gott, nach Perfektion, nach Sinn. Irgendwer hat mal gesagt, die Menschen sind hoffnungslos religiös. Und wir finden in unserem Herzen auch einen Maßstab, einen Standard für richtig und falsch, für gut und böse, ein Gewissen. Und wieder, wo es ein Gesetz gibt, muss es einen Gesetzgeber geben. Wo kommt das her? Und wir können erkennen, dieser Gesetzgeber muss moralische Vorstellungen haben, von dem, was richtig und was falsch ist. Also wieder persönlich, ein persönlicher Anfang. Also die Schöpfung, egal wohin wir schauen, verkündet uns, Gott existiert. Und es ist vernünftig, daran zu glauben. Okay, an dem Punkt sind wir jetzt, heute Morgen. Und wenn wir an dem Punkt sind, was ist die nächste Frage? Und das ist eine Frage, die die Menschen euch auch fragen werden. Und die nächste logische Frage ist, okay, wenn uns jemand geschaffen hat, wer? Wer ist er? Und wie hat er das gemacht? Es gibt so viele Religionen, es gibt so viele Gottesvorstellungen. Wer ist der wahre Gott? Und ich meine, einige Gottesvorstellungen können wir schon ausschließen von dem, was wir in der Schöpfung beobachtet haben. Das eliminiert schon mal alle Religionen, die sagen, dass Gott irgendwie so unpersönlich ist, so eine Art Energie. Hey, der Energie, was Unpersönliches, kann nicht planen, kann nicht kreativ sein. Das können wir schon mal abhaken von dem, was wir beobachten. Aber wer ist dieser Schöpfer genau? Und wie kann ich ihn kennenlernen? Und ganz offensichtlich nur durch Offenbarung. Wenn er über der Schöpfung, über dem Beobachtbaren steht, dann können wir ihn wirklich nur kennenlernen, wenn er sich uns offenbart. Und ich meine, das ist der Holzweg der Religionen. Da haben wir Menschen, die sich, endliche, begrenzte Menschen, die sich nach dem ewigen Gott ausstrecken und haben diese Sehnsucht im Herzen. Und der eine denkt, okay, es könnte so sein, vielleicht der Weg, vielleicht das. Und so haben wir viele verschiedene Religionen. Überall strecken sich Menschen nach Gott aus. Aber diese Götter sind sehr unterschiedlich, selbst wenn wir bei den monotheistischen Religionen bleiben. Gott der Christen ist ein anderer als der Gott der Juden. Ich meine, der hat einen Sohn, das ist auch den Moslems ein Dorn im Auge, dreieinige Gott. Also, wer ist der wahre Gott? Wer ist unser Schöpfer? Können wir nur durch Offenbarung wissen, wenn er sich uns offenbart. Wie kann ich ihn kennenlernen? Auch das Wie der Schöpfung können wir nur durch Offenbarung kennenlernen, denn wie gesagt, es war keiner dabei. Nur einer, nämlich Gott. Aber es gibt so viele Schöpfungsmythen in dieser Welt. Welcher ist der richtige? Es gibt so viele religiöse Bücher. Wir haben die Bibel, aber auch den Koran, hinduistische Schriften und so weiter und so fort. Woher kann ich wissen, welche von Gott ist, was die wahre Offenbarung ist? Oder wenn wir es zusammenfassen wollen, die Frage ist, warum glaubst du an die Bibel? Schon mal gehört? Wenn nicht, dann wirst du sie hören. Warum glaubst du an die Bibel? Warum glaubst du, dass die Bibel von Gott kommt? Warum glaubst du, dass die Bibel Gottes Wort ist? Was würdest du antworten? Hättest du eine Antwort? Hoffentlich. Menschen sind hungrig nach Gott. Menschen sind hungrig nach der Wahrheit. Und Gott will dich benutzen, um ihn bekannt zu machen, ihn zu bezeugen, Menschen zu ihm zu bringen. Also es ist sehr wichtig, das ist sehr praktisch, dass wir diese Antworten haben. Und deine Antwort sollte wieder sein, hey, ich bin froh, dass du mich danach fragst. Und mit den Antworten auf diese Frage wollen wir den Rest unseres Morgens verbringen heute. Nicht super ausführlich, könnte ich Wochen drüber reden, aber wir wollen einen Überblick machen und ihr könnt selber weiter studieren. Warum glaubst du, dass die Bibel Gottes Wort ist? Und den ersten Punkt, den ich machen möchte, ist, dass die Bibel beansprucht, Gottes Wort, Gottes Offenbarung zu sein, von Gott inspiriert zu sein. 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk zugerüstet. Also jedes Wort hier aus der Bibel kommt von Gott und es ist wichtig für uns, uns zuzurüsten als Kinder Gottes. 2. Petrus 1, die inspirierten Propheten redeten von Gott her, getrieben vom Heiligen Geist. Also die Bibel beansprucht es für sich selbst, Gottes Wort zu sein und von ihm inspiriert zu sein. Zweiter Punkt, oder hier der erste Punkt, ich habe es euch so zusammengefasst, findet ihr auch im Outline, dass ihr ein bisschen besser folgen könnt, weil wir werden schnell viele Punkte durchmachen heute, wie gesagt, so ein Überblick. Also wir dürfen annehmen, dass die wahre Offenbarung Gottes erstens die Welt so beschreiben wird und uns so beschreiben wird, wie wir wirklich sind. Ich denke, das macht Sinn, diese Annahme, das ist nur logisch. Zweitens dürfen wir annehmen, dass Gottes Offenbarung sich nicht selbst widersprechen wird. Denn ich meine, wenn wir einen schizophrenen Gott haben, der einmal das sagt, einmal das, dann sind wir so gut dran wie vorher. Dann wissen wir wieder nichts eigentlich. Und drittens wird Gottes Offenbarung auch übernatürliche Merkmale haben, dass wir erkennen können, dass es von Gott kommt als Ursprung. Und den Maßstab wollen wir jetzt an die Bibel anlegen. Also erste Frage, und Stefan, du kannst da weiterklicken. Beschreibt die Bibel die Welt so, wie sie wirklich ist? Und wir können antworten, ja. Die Bibel ist kein naturwissenschaftliches Textbuch. Offensichtlich ist nicht der Hauptfokus der Bibel, solche Aussagen zu machen. Und wenn es über unser Universum spricht, dann spricht die Bibel auch in der Sprache der damaligen Zeit. Aber was die Bibel sagt über naturwissenschaftliche Fakten, ist wahr. Nach all dem, was wir heute wissen. Und ich meine, das ist absolut erstaunlich, wenn wir bedenken, dass die Bibel diese Fakten schon hunderte Jahre zuvor offenbart hat, bevor wir Menschen sie entdeckt haben. In einer Zeit, wo viele Menschen eine falsche Ansicht hatten, also zum Beispiel die Vorstellung, dass die Erde flach ist. Die Bibel enthält nicht diese Fehler ihrer Zeit. Wird in mehreren Stellen, Hiob 26, Sprüche 8, Jesaja 40, Amos 9, wird gesagt, dass die Erde rund ist. Und in Hiob 26, Vers 7 steht, er hängte die Erde auf über dem Nichts. Also poetische Sprache, aber dieser Astronaut könnte das anschauen und sagen, wow, das stimmt, was ich in der Bibel gelesen habe. Anderes Beispiel, Matthew Maury ist der Vater der modernen Ozeanographie. Der war ein gläubiger Mensch und der hat im Psalm 8, Vers 9 über die Pfade der Meere gesprochen. Und er hat gesagt, wenn es in der Bibel steht, dann muss es geben. Und er hat begonnen, danach zu suchen und hat aufgrund seiner Bibellesung hat er die Meeresströmungen entdeckt. Also die Bibel beschreibt dieses Universum wirklich so, wie es ist. Im Gegensatz zu vielen anderen Schriften, also die hinduistischen Schriften zum Beispiel, behaupten, die Erde ruht auf dem Rücken eines Elefanten, der wieder auf dem Rücken einer Schildkröte steht, die in Milch schwimmt. Okay, nicht wirklich. Das beschreibt nicht wirklich die Realität. Und ich weiß nicht, ob wir so einen Text vertrauen sollen, deswegen, wenn er über geistliche Wahrheiten oder Dinge spricht. Zweiter Punkt, beschreibt die Bibel uns Menschen, wie wir wirklich sind? Und ich würde behaupten, die Antwort ist wieder ja. Beschreibt uns als Personen, im Ebenbild Gottes geschaffen, und das sind wir. Beschreibt uns aber auch als Sünder. Das gefällt einem Menschen. Und das ist viel realistischer als das humanistische Weltbild. Wir sind gefallen. Beschreibt unser Gewissen, unsere Gedanken. Und wenn wir das vergleichen, können wir sagen, ja, das stimmt, was die Bibel über uns aussagt. Die Bibel beschreibt auch ganz ehrlich, wie ihre Helden wirklich waren. Die Bibel beschreibt den Ehebruch von David. Die Bibel beschreibt, wie Petrus Jesus verleugnet hat. Und ich meine, das waren zwei Schlüsselpersonen in dem biblischen Bericht. Viele Autoren sind verfolgt worden für das, was sie geschrieben haben. Das war keine populäre Botschaft. Die Bibel beschreibt uns Menschen als korrupt, als gefallen, als in Rebellion gegen Gott. Als völlig unfähig, sich selbst zu retten. Wir sind völlig abhängig von einem Retter. Die Bibel beschreibt uns einen Weg der Erlösung, der viel Demut erfordert, der keinen Raum lässt für menschliche Leistung oder menschliches Rühmen, sondern wir müssen völlig abhängig sein von einem anderen. Wir müssen gebrochen sein und Buße tun und umkehren und eine Hingabe machen und uns Jesus anvertrauen. Das ist kaum eine Religion, die Menschen erfunden hätten. Dritter Punkt, die Bibel sagt auch die Wahrheit, wenn sie über historische Fakten spricht. Und da spricht die Bibel viel darüber, denn die Bibel ist ein historisches Dokument und das ist abgefahren und cool. Gottes Erlösungsgeschichte mit seinen Menschen hat nicht irgendwo im Weltall irgendwo stattgefunden, sondern hier in dieser Welt, in der Geschichte. Das sind geschichtliche Ereignisse, die wirklich passiert sind. Und deswegen finden wir ganz viele historische Aussagen und Fakten, die in der Bibel beschrieben werden. Also zum Beispiel ein Autor alleine, nämlich Lukas, der die Apostelgeschichte und das Lukas-Evangelium geschrieben hat, er allein nennt 3 Kaiser beim Namen, 7 Statthalter und Hohepriester. Er erwähnt 32 Länder, 54 Städte und 9 Inseln. Und das ohne Fehler. Archäologie, Geschichtsschreibung, wir können hingehen, das sind reale Orte und sagen, okay, stimmt das, ist es wirklich so? Gibt es diese Orte wirklich? Ist es wirklich so, wie Lukas es beschreibt? Und die Antwort ist ja. Es gibt über 25.000 Städte, die in Bezug zum Alten Testament stehen. Das ist wahre Geschichte, das ist wirklich passiert. Also zum Beispiel im Britischen Museum, du kannst das Bild reinmachen, da steht der schwarze Obelisk von König Salmanassar. Und auf diesem Obelisken wird beschrieben, wie der König Jehu von Israel dem König Salmanassar Tribut bringt. Über Jehu könnt ihr im 2. Könige Kapitel 9 und 10 lesen. Ist 841 passiert. Ist ein historisches Faktum. Wird belegt. Die Archäologie bestätigt immer wieder die Orte, Personen, Gebräuche, Ereignisse, die die Bibel beschreibt. über 200 Zivilisationen haben Sintflut-Legenden. Beispiel dafür ist der Gilgamesch-Epos aus Mesopotamien. Da habe ich auch ein Bild davon. Hier, dieses Teil ist über 4000 Jahre alt. Da wird die Sintflut beschrieben und da ist große Ähnlichkeit mit dem biblischen Bericht. Auch Unterschiede, ich meine, können wir auch annehmen, aber auch viel Ähnlichkeit. Es wurde übrigens auch eine Königliste geschrieben aus derselben Zeit, wo sumerische Könige vor der Flut beschrieben wurden und die haben sehr lange Regierungszeiten, also hunderte Jahre und dann nach der Flut die Könige, da wird es plötzlich kürzer. Interessant. Stimmt mit dem biblischen Bericht überein. Ägyptologie. Ich habe vor einigen Jahren, so, was sind irgendwo Anfang der 2000er Jahre, war ich mal auf einer Konferenz in Österreich und da hat der Ägyptologe David Rohl gesprochen, ein Brite, der selber nicht gläubig ist, also kein Christ, aber er ist durch seine Forschung zu dem Glauben gekommen, dass das Alte Testament wahre Geschichte beschreibt. Und das war abgefahren, sich mit dem Menschen zu unterhalten. Der hat übrigens in der BBC hat er eine Reihe gestaltet hier über Ägypten. Aber der hat erzählt, dass sie gefunden haben, zum Beispiel zur Zeit, wo der Exodus, also zur Zeit von Mose, dass sie in Ägypten gefunden haben, signifikant häufiger oder mehrere Gräber von Babys. Nur nicht in dem Gebiet, wo die Israeliten gelebt haben. Interessant, oder? Ich meine, wir denken an die Plage, Gott hat den Erstgeborenen erschlagen. Wissenschaftler finden Bestätigungen dafür. Neues Testament, 1990 wurde das Grab von Kaiphas gefunden, dem hohen Priester, der Jesus verurteilt hat in Südjerusalem. Als ich das letzte Mal in Israel war, ich glaube, das war so, weiß nicht, 2006, 2007 muss es gewesen sein, da haben wir Ausgrabungen besucht und die Archäologen glauben, dass sie den Palast von König David gefunden haben. Lange Zeit gab es keinen außerbiblischen Beleg für die Existenz von Pilatus, römischer Statthalter, der Jesus verurteilt hat. Und die Skeptiker haben gesagt, da seht ihr, Pilatus wird erwähnt, gibt es ja gar nicht. Aber 1961 wurde eine Inschrift in Caesarea gefunden und auch davon habe ich ein Bild gemacht. Das ist nicht das Original steht in Jerusalem im Museum, aber in Caesarea haben sie ein Duplikat hingestellt. Auf diesem Stein steht geschrieben, Pontius Pilatus, der Präfekt von Judäa, errichtete ein Gebäude für Kaiser Tiberius. Also werden hier gleich zwei Namen bestätigt, die in der Bibel erwähnt werden. Der bekannte jüdische Archäologe Nelson Glück hat gesagt, es kann kategorisch gesagt werden, dass keine archäologische Entdeckung jemals eine biblische Aussage widerlegt hat. Und also wenn diese geschichtlichen und naturwissenschaftlichen Aussagen der Bibel wahrheitsgetreu wiedergegeben werden, ist es auch vernünftig anzunehmen, dass die Bibel uns die Wahrheit sagt, wenn sie über geistliche Dinge spricht. Und ich meine, das ist ihr eigentliches Thema. Zweiter Punkt. Die Bibel bildet eine wunderbare Einheit und enthält keine Widersprüche. Zumindest nicht im Original. Ich meine, es gibt solche Dinge, wo mal in einem Bericht eine Null fehlt und in der Parallelstelle eine andere Zahl steht, wo ein Schriftgelehrter vielleicht mal eine Zahl oder einen Namen oder irgend sowas falsch kopiert hat. Immer wieder wird behauptet, die Bibel ist voller Widersprüche. Haben euch Leute das schon mal hier an den Kopf geworfen? Meine Antwort ist immer, zeig mir einen. Und in allermeisten Fällen können die Leute das nicht tun. Die recyceln einfach irgendwelche Behauptungen, die sie mal gehört haben, Vorurteile, die sie gehört haben. Ich sage mal, alle angeblichen Widersprüche kann man relativ leicht klären. Die Bibel ergänzt sich. Und klar haben wir Evangeliumsberichte, wo der eine das beschreibt, der andere den Aspekt mehr. Aber das sind keine Widersprüche. Also zum Beispiel Leute konstruieren, sagen, es gibt die Bergpredigt bei Matthäus und in Lukas gibt es die Feldpredigt. Also wo hat er die Predigt gehalten? Da, vielleicht hat er zweimal dieselbe Predigt gehalten. Ja, ist kein Widerspruch, kann man leicht erklären. Die Bibel ist fehlerlos und widerspruchsfrei, wie wir es erwarten würden in der Offenbarung, die Gott uns gibt. Im Gegensatz zu vielen anderen Schriften, also wenn wir an den Koran denken zum Beispiel, da gibt es die Aussagen, die Mohammed in seiner früheren Zeit niedergeschrieben hat und die er in seiner späteren Zeit niedergeschrieben hat. Und deswegen können, sagen wir mal, liberale Moslems sagen, ja, ist eine friedliche Religion, weil schau, Mohammed hat das gesagt, und die es wörtlicher nehmen, die Dschihadisten sagen, nee, aber guck mal, hier steht doch, bringt alle Ungläubigen um, Widerspruch. Oder die Wachturmgesellschaft, ne, von den Zeugen Jehovas. Ich habe ein ganzes Buch zu Hause, wo nur anhand der Wachturmliteratur gezeigt wird, wie die einmal das sagen und ein paar Jahre später behaupten sie genau das Gegenteil und wie die sich gegenseitig widersprechen. Dabei wurde der Koran oder auch die Wachturmliteratur wird nur von einem oder von wenigen Menschen derselben Organisation produziert. In der Bibel haben wir 66 Bücher, die geschrieben wurden über einen Zeitraum von ungefähr 1500 Jahren, also ungefähr 60 Generationen, durch 40 unterschiedliche Autoren aus den unterschiedlichsten Kulturen und Hintergründen. Also wir haben so einen Premierminister wie Daniel, aber wir haben auch einen einfachen Hirten wie Amos und einen Steuereintreiber und einen Fischer. Ganz unterschiedlich, ein Rabbi wie den Paulus, ganz unterschiedliche Menschen, ganz unterschiedliche Hintergründe. Wurde geschrieben auf drei Kontinenten, in drei unterschiedlichen Sprachen und behandelt ganz viele Themen, die sehr kontroversiell sind. Und doch sehen wir eine wunderbare Einheit in diesem Buch. Und das ist übernatürlich. Das kann man nicht natürlich erklären. Wir sehen eine durchgehende Geschichte. Wir werden hier im 1. Mose die erste Prophetie sehen. Eine durchgehende Geschichte der Erlösung durch Jesus Christus. Das ist übernatürlich. Leute, wenn wir hier in diesem Raum nur über ein Thema diskutieren würden, sagen wir Todesstrafe, hätten wir vielleicht unterschiedliche Meinungen. Und wir hocken in derselben Gemeinde und kommen aus derselben Kultur, sprechen dieselbe Sprache. Hier haben wir ein Buch aus 66 Büchern, das über 1500 Jahre in verschiedenen Kulturen geschrieben wurde, von ganz unterschiedlichen Menschen. Und wir sehen eine Einheit. Und ich würde mir von einem Buch erwarten, das von Gott geschrieben ist, dass es einen roten Faden hat, dass es eine klare Linie hat. Das sehen wir in der Bibel. Und als dritten Unterpunkt hier will ich euch einfach eine Liste geben von weiteren übernatürlichen Eigenschaften der Bibel. Da haben wir erstens biblische Prophetie. Das ist ein ganz starkes Argument. Die Bibel enthält hunderte Prophetien, die teilweise hunderte Jahre vor ihrer Erfüllung niedergeschrieben wurden und alle haben sich haargenau erfüllt. Und das deutet ganz klar auf einen Autor hin, der außerhalb der Zeit steht. Zuerst könnten wir historische Prophetien, also geschichtliche Prophetien anführen, und wir haben heute nicht mehr viel Zeit, deswegen gebe ich euch nur ein Beispiel. Hat man in Jesaja von nicht allzu langer Zeit, nämlich König Kyros, den Perserkönig Kyros. 700 Jahre vor Christus hat Jesaja prophezeit, dass ein Mann namens Kyros den Befehl geben wird, den Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen. Jesaja 44 und 45 finden wir das. Und Jesaja hat das 160 Jahre prophezeit, bevor es passiert ist. Also zu einer Zeit, als Jerusalem und der Tempel noch gar nicht zerstört waren. Und als die Perser, von denen der Kyros der König war, noch gar nicht die Weltmacht war. Nicht mal die Babylonier, die den Tempel zerstört haben, waren die Weltmacht, sondern die Assyrer waren damals die Weltmacht. Und dann kamen die Babylonier und dann kamen die Perser. Aber trotzdem haben wir diese Prophetie schon, wo Gott einen Mann mit Namen beschreibt und was er tun wird in der Geschichte. Und ich könnte euch noch ein paar mehr Beispiele aufzählen, aber wir lassen es mal dabei. Zweite, noch viel imposanter sind die messianischen Prophetien. Das Alte Testament ist voll von Prophetien, über einen verheißenen Messias, einen verheißenen Retter, und die sind sehr spezifisch. Es gibt über 300 davon und Jesus hat alle bis ins kleinste Detail erfüllt. Und die wurden wieder hunderte Jahre zuvor gegeben, sehr spezifisch, Dinge, die er nicht beeinflussen konnte. Also der Messias wird geboren in Bethlehem von einer Jungfrau, er wird aufwachsen in Nazareth, Flucht nach Ägypten, der Kindermord, Jesaja 53, Psalm 22 beschreiben Details der Kreuzigung, und zwar zu einer Zeit, wo die Kreuzigung noch gar nicht erfunden wurde. Sein Gewand wird geteilt werden, sie werden das loswerfen über seinen Kleidern. Er wird mit Verbrechern gekreuzigt werden, er wird in einem Grab eines Reichen begraben werden. Ich meine, das sind alles spezifische Details, die auch völlig außerhalb von rein menschlicher Fähigkeit liegen. Ich meine, kein Mensch kann bestimmen, wo er geboren wird, und diese Details der Kreuzigung. Die statistische Wahrscheinlichkeit, dass jemand zufällig 8 Prophetien erfüllt, und zwar die Liste dieser 8 wären, dass er geboren ist in Bethlehem, dass er einen Vorläufer hat, dass er auf einem Esel nach Jerusalem einzieht, dass er von einem Freund verraten wird, dass er für 30 Silberstücke verkauft wird, die danach in den Tempel geworfen werden, dass er still war vor seinen Anklägern und dass seine Hände und Füße durchbohrt wurden. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch in der gesamten Menschheitsgeschichte nur diese 8 Prophetien zufällig erfüllt, ist 1 zu 10 hoch 17, also noch 17 Nullen hinten dran. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch zufällig 48 von diesen messianischen Prophetien erfüllt, ist 1 zu 10 hoch 157, also 157 Nullen hinten dran. Die Naturwissenschaft spricht ab 10 hoch 50 von unmöglich. Also es ist unmöglich, dass es durch Zufall erfüllt wurde. Wie wahrscheinlich ist, dass jemand 300 Prophetien erfüllt? Es ist unmöglich. Das ist ein ganz, ganz starker Hinweis, dass hier Gott die Hände im Spiel hat. Gott, der die Zukunft voraussagen kann, der die Zukunft sehen kann. Und natürlich auch ein ganz, ganz starker Hinweis dafür, dass Jesus wirklich der Messias ist. Denn er hat alle diese Prophezeiungen im Detail erfüllt. Und ganz sicher wurden diese Prophetien auch nicht erst nachher geschrieben, nachdem sie erfüllt wurden. Denn wir wissen, das Alte Testament ist einige Jahre älter als das Neue Testament. Und ich meine, wir haben Dokumente, das ist nicht irgendwo. Na, bei manchen Prophezeiungen, zum Beispiel Jesaja, sagen Leute dann, ach, das kann nicht sein, das muss einer geschrieben haben, nachdem die Ereignisse passiert sind, weil das kann es nicht geben. Aber ich meine, bei diesen messianischen Prophetien ist es offensichtlich. Wir haben Dokumente, die tausende Jahre älter sind, bevor Jesus überhaupt geboren wurde, und die beschreiben diese Details in seinem Leben. Also es hat jemand inspiriert, der außerhalb von Raum und Zeit steht. Dritter Punkt, oder eigentlich, ich nehme es als extra Punkt, zweiter Punkt von diesen übernatürlichen Eigenschaften: die Auferstehung Jesu ist ja eigentlich auch eine Prophezeiung, wurde im Alten Testament prophezeit und Jesus selbst hat es prophezeit. Jesus hat gesagt, ich gebe euch ein Zeichen, um euch zu beweisen, dass ich der bin, der ich behaupte zu sein, nämlich Gott und euer Retter. Und das eine Zeichen ist, ich werde am dritten Tag wieder auferstehen von den Toten. Und das ist eins der bestbezeugten Ereignisse in der antiken Geschichte. Ich werde heute nicht ins Detail gehen, als wir die Evangelien durchgemacht haben, haben wir darüber gesprochen. Könnt ihr euch anhören, wenn ihr wollt. Aber es ist eine Tatsache, Jesus ist gestorben. Außerbiblische Zeugen, römische Geschichtsschreiber bezeugen das, dass dieser Jesus gelebt hat und dass er gekreuzigt wurde und dass er gestorben ist. Und sie bezeugen übrigens auch, dass die Christen behaupten, er ist wieder auferstanden. Also Jesus ist gestorben, das ist eine Tatsache. Und Jesus war nachher wieder lebendig. Das ist auch eine Tatsache. Vielleicht eine ungewöhnliche Tatsache, aber nicht sehr schwierig nachzuprüfen. Ich meine, okay, jemand war tot und dann bist du ihm begegnet, dann hat er wieder gelebt. Also sehr ungewöhnlich, aber es ist nicht schwer zu prüfen. Und das Grab ist leer, ohne Zweifel. Niemand verleugnet das. Niemand hat je den Leib Jesu präsentiert. Und ich meine, die Juden und die Römer hätten das gerne getan, wenn sie es gekonnt hätten. Und die wussten auch genau, wo das Grab war, weil die haben ihre Wache davor abgestellt. Und Paulus sagt uns, es gab 500 Augenzeugen, die dem auferstandenen Jesus begegnet sind. Und Paulus sagt, wenn ihr mir nicht glaubt, die meisten von denen sind noch am Leben, geht hin, fragt sie selbst. Und diese Zeugen waren gewillt, gefoltert zu werden für ihr Zeugnis, zu sterben für ihr Zeugnis. Und Leute, kein Mensch ist gewillt, für eine Lüge zu sterben, die er selber erfunden hat. Ich meine, viele Menschen sind, denkt an muslimische Attentäter, sind gewillt zu sterben für etwas, was sie für die Wahrheit halten, aber niemand ist gewillt zu sterben für eine Lüge, die er selber erfunden hat. Und ich denke, wir können alle bezeugen, nicht in derselben Art und Weise, aber ich kann bezeugen, ich bin dem auferstandenen Jesus begegnet. Und er hat mein Leben verändert. Und unser Zeugnis ist eine machtvolle Sache. Seid nicht scheu, euer Zeugnis weiter zu erzählen. Ich muss jetzt ein bisschen schneller machen. Dritte weitere Sache, die bemerkenswert ist an der Bibel, ist ihre Unzerstörbarkeit. Obwohl die Bibel aufgeschrieben wurde auf vergänglichen Materialien wie Papyrus oder und sie wurden von Hand kopiert, haben wir hier in unseren Händen das bestüberlieferte antike Dokument, was es überhaupt gibt. Es gibt mehr Manuskripte, das heißt mehr Abschriften der biblischen Bücher als von jedem anderen antiken Dokument und zwar viel mehr, viel, viel mehr. Es gibt über 5000 griechische Manuskripte des Neuen Testaments. Und dann gibt es 40.000 Zitate von den Kirchenvätern. Also man könnte den Text des Neuen Testaments allein aus diesen Zitaten bis auf einige Verse rekonstruieren. Die Wissenschaft kann den biblischen Urtext mit mindestens 99% Genauigkeit eruieren. Also super genau überliefertes Dokument. Wir wissen auch vom Alten Testament, dass es fast ohne Fehler überliefert wurde. 1948 wurden die Schriftrollen vom Toten Meer entdeckt. Und da gab es unter anderem eine Schriftrolle vom ganzen Buch Jesaja zum Beispiel. Und das war super cool, weil man konnte das vergleichen mit dem Masoretentext, dem Standardtext, den man damals hatte. Und er war 1000 Jahre älter als diese Texte, die man in Qumran gefunden hat. Und man konnte das vergleichen und über einen Überlieferungszeitraum von über 1000 Jahren fast identisch. Ich meine, kleine Fehler hier und da, aber fast identisch. Mit welcher Sorgfalt diese Schriftgelehrten die biblischen Texte kopiert haben. Ich meine, für sie war das Gottes Wort, für sie war das heilig. Die haben am Ende jedes Wortes, wisst ihr, Buchstaben hatten auch einen Zahlenwert, haben sie zusammengezählt und verglichen hier im Original und was ich abgeschrieben habe, stimmt es überein und am Ende jeder Zeile haben sie nochmal gezählt und zusammengerechnet und am Ende jeder Seite und wenn es nicht gestimmt hat, haben sie die ganze Schriftrolle weggeschmissen und haben von vorne begonnen. Also Gott hat sein Wort wunderbar bewahrt. Auch vor allem philosophischen, religiösen Angriffen. Ihr wisst, die Bibel ist ein sehr umstrittenes, umkämpftes Buch, hat alle Gegner überlebt. Römische Herrscher, die sie auslöschen wollten, kommunistische Regierungen, die sie auslöschen wollten, auch philosophische Kritiker. Voltaire, der so gespottet hat über Gott und sein Wort im 18. Jahrhundert, er hat gesagt, innerhalb von 100 Jahren nach seinem Tod wird es mit dem Christentum und mit der Bibel vorbei sein. Wisst ihr, was passiert ist? 50 Jahre nach seinem Tod hat die Genfer Bibelgesellschaft sein Haus gekauft und hat begonnen, mit seiner Druckpresse Bibel zu drucken. Gott hat sein Wort wunderbar bewahrt. Nächster Punkt, vierter Punkt, glaube ich, hier ist die Verbreitung der Bibel. Kein anderes Buch ist so oft übersetzt und so oft gedruckt worden wie die Bibel. Über 2,5 Milliarden Kopien wurden gedruckt in über 700 Sprachen. Das gibt es von keinem anderen Buch. Und man kann das erwarten von einem Buch, das von Gott kommt, das den wahren geistlichen Bedürfnissen der Menschen entspricht, dass es auch viele Menschen anspricht. Fünfter Punkt, moralische Überlegenheit der Bibel. In keinem anderen heiligen Buch der Welt finden wir einen höheren Standard für Gerechtigkeit und Liebe und Reinheit. Und selbst die Kritiker stimmen damit überein. Hey, das, was Jesus gelehrt hat, ist, das ist in Ordnung. Das ist absolut straight. Und natürlich würden wir das erwarten von einem Buch, das Gott uns Menschen geschrieben hat und wo er uns lehrt, wie wir leben sollen. Sechster Punkt, die Bibel ist ein dynamisches Buch. Das heißt, die Bibel verändert uns und das kann ich auch bezeugen. Diese verändernde Kraft von Gottes Wort in den Menschen, die es umsetzen in ihrem Leben, im Glauben. Und das ist auch ein Punkt, ich mag das, Leute, mit denen ich diskutiere, herauszufordern und zu sagen, mach doch selbst mal einen Test. Ich fordere dich heraus, lies durch die Evangelien, bete, sag Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann offenbare ich mir und lies durch die Evangelien. Und dann lass uns nochmal drüber reden. Ich fordere dich heraus. Und ich vertraue drauf, auf diese verändernde Kraft von Gottes Wort, weil ich habe es selber erlebt. Siebter Punkt, letzter Punkt hier, die Menschen finden Heil in der Botschaft der Bibel. In dem Leben, in dem Tod, in der Auferstehung Jesu. Da werden alle großen Fragen beantwortet, die die Menschen haben. Das größte Problem, was wir Menschen haben, wird beantwortet. Kolosser sagt uns, in Jesus sind wir zur Fülle gebracht. Es gibt in keiner anderen Religion eine glaubwürdige Hoffnung auf Vergebung der Sünden, auf Versöhnung mit Gott, auf ein Leben nach dem Tod. Nur wir haben sie, weil wir einen auferstandenen Herrn haben. Nur wir haben diese Hoffnung, weil Jesus allein die Antwort ist, weil er allein für unsere Schuld gestorben ist. Niemand anderer behauptet es, für unsere Sünden gestorben zu sein und bezahlt zu haben. Also was machst du mit deiner Schuld? Wer nimmt dir deine Schuld ab? Du kannst es nicht abarbeiten, du bist nicht gut genug. Also wer nimmt dir deine Schuld ab? Nur Jesus hat es getan, nur Jesus ist die Antwort. Und ich meine, alle anderen Religionsgründer sind tot. Tatsache, Jesus lebt. Und deswegen haben wir auch eine Hoffnung auf ein ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott. Zum Abschluss noch ein Argument. Ich glaube, John Wesley hat es zuerst vorgebracht. Und es ist das Argument der unterschiedlichen Möglichkeiten, die es gibt. Und er hat gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Existenz der Bibel zu erklären. Also erstens könnte die Bibel, ist der nächste Punkt, Stefan, wenn du weiterklickst, könnte die Bibel von guten Menschen oder von Engeln oder Gott eben dem Guten offenbart worden sein oder geschrieben worden sein. Zweitens das Gegenteil davon, böse Menschen oder Teufel oder Dämonen haben die Bibel geschrieben. Oder dritte Möglichkeit, Gott hat die Bibel inspiriert. Und es sind die einzigen Möglichkeiten, die es gibt. Und das Argument geht folgendermaßen. Wir können gute Menschen oder Engel als Erfinder der Bibel ausschließen. Warum? Die Autoren der Bibel behaupten, dass sie Gottes Wort ist. Und wenn es gute Menschen waren, dann haben sie nicht gelogen. Also sind sie nicht die Quelle. Zweitens, wir können auch schlechte Menschen oder Dämonen ausschließen, denn sie würden kein Buch schreiben, das so einen hohen Standard für Liebe und Reinheit und Gerechtigkeit vertritt. Und das uns befiehlt, Gott zu lieben und Gott zu ehren und das Sünde und Selbstsucht verbietet und das sie zur Hölle verdammt, wenn sie nicht Buße tun, hätten die nicht geschrieben. Also drittens, die einzige vernünftige Alternative ist, dass Gott der Autor der Bibel ist. Viel Information heute. Stichworte. Ich hoffe, ihr habt das Outline, habt mitgeschrieben. Ihr könnt zurückgehen und selber weiter forschen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir Christen Antworten haben auf diese ganz grundlegenden Fragen. Für mich ist das nichts Abstraktes, Intellektuelles, das ist ganz praktisch. Wenn du mit Leuten auf der Straße oder im Büro über deinen Glauben sprichst, werden Leute dich fragen, warum glaubst du an Gott? Warum glaubst du ausgerechnet, dass die Bibel hier die Wahrheit über Gott sagt? Und wir müssen Antworten geben können. Vernünftig an Gott zu glauben, vernünftig zu glauben, dass er sich in der Bibel offenbart. Ich meine, Halleluja, wir haben einen Gott, der sich offenbart. Das ist wunderbar, wir können ihn kennen. Und was für einen wunderbaren Gott uns sein Wort offenbart. Und wenn du noch skeptisch bist, dann prüfe selbst. Fordere ich dich heraus. Lies die Evangelien und sag Gott, offenbar dich mir. Nächste Woche wollen wir tiefer in den Text hier einsteigen. Aber ich fand es wichtig, mal so ein bisschen eine Grundlage zu legen. Denn es ist ein sehr kontroversielles Kapitel, wenn wir über die Schöpfung lesen und wie Gott geschaffen hat. Und da werden wir konfrontiert werden mit Herausforderungen und Anfragen. Wesentlicher ist, im Anfang schuf Gott. Er ist der Anfang, er ist der Höchste, er ist der Wichtigste. Und wir starten heute übrigens auch in die Allianz Gebetswoche. Und das Thema ist das Vaterunser. Und ich meine, wie wunderbar ist es, dass wir unseren Kopf aufheben können zu dem allmächtigen, ewigen Schöpfer und dass wir sagen können, Papa, Abba, Vater, unser im Himmel, im Anfang Gott, mein Vater im Himmel. Ist noch irgendein Problem, wenn du das gebetet hast? Das setzt die Dinge in die rechte Perspektive, oder? Wenn ich aufschauen kann zu diesem Schöpfer und sagen kann, mein Vater im Himmel, oh, wow, das gründet mein Leben wirklich auf dem Felsen. Das gibt mir Sicherheit. Mein Papa ist der Stärkste. Und er ist auch der Wichtigste. Was ist die Reaktion? Wir beten, Vater unser im Himmel. Und dann sagen wir, geheiligt werde dein Name. Also wenn dieser Gott existiert, wenn er uns geschaffen hat, wenn er unser Vater ist, dann ist es nur logisch und sinnvoll. Paulus sagt im Römer 12, das ist unser vernünftiger Gottesdienst, dass wir für ihn leben und ihm zum Zentrum machen und ihn allein. Geheiligt werde dein Name. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir diese Ausrichtung haben in unserem Leben. Amen. Lass uns beten. Amen. Guter Gott, wir sind so dankbar, dass du bist, wie du bist. Wir sind so dankbar, dass du nicht schweigst, dass du dich nicht versteckst, dass wir nicht irgendwo im Dunkeln tappen müssen und versuchen müssen, krampfhaft irgendwo unseren Sinn, unseren Daseinszweck zu finden, Leben zu finden. Nee, wir dürfen dich kennen, die Antwort kennen. Danke, dass du uns geschaffen hast, Herr. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Danke, dass du uns erlöst hast. Danke, dass wir mit dir leben dürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.